Hallo alle miteinander, hier ist Bernd Friedrich aus Leipzig und ich möchte Ihnen meine Bücherregale vorstellen. Da findet sich vielleicht Vertrautes, vielleicht Unbekanntes, vielleicht Spannendes und vielleicht Überraschendes. Gehen wir doch mal auf Entdeckungsreise. Ich lade Sie ein. Mach Handel. Diesen Namen trägt ein mecklenburgisches Dorf, in dem Clara und ihr Mann in den 80er Jahren eine verfallene Kate mieten und das Wochenendhaus ausbauen. Clara begegnet hier der Geschichte ihrer Familie und mit ihr verbundener Menschen. Manchen ist Schlimmes angetan worden, manche sind schuldig geworden. Nun liegen die Erinnerungen daran in diesem Dorf wie die Knochen des ermordeten Bruders unter einem Wacholderbaum in einem Märchen, das der Maler Philipp Otto Runge gesammelt hat und von den Gebrüdern Grimm in ihre Märchensammlung aufgenommen wurde. In vielen Ländern gibt es diesen Mythos. Ein von seiner Stiefmutter ermordetes Kind wird zu einem Vogel und schließlich wieder zu einem lebendigen Jungen, weil seine Schwester seine Knochen gesammelt und unter einem Wacholderbaum begraben hat. Es ist die Geschichte einer Heilung. Im Roman erzählen Clara, Natalia, eine russische Zwangsarbeiterin, die nach dem Krieg in Deutschland blieb, Hans, ein kommunistischer Widerstandskämpfer und Claras Vater, Herbert, der Freund von Claras Bruder Jan und Emma, die Stiefmutter der Kinder des Gutsarbeiters Paul, die in dieser Kate wohnten, von ihrem Leben in diesem Ort. Hören Sie Ausschnitte aus diesem Buch. Clara erzählt von der Renovierung der Kate. Ich war froh, wieder für ein paar Tage nach Mahandel fahren zu können. Dort räumte ich den Dachboden auf, fand zwischen den Dachbalken von Motten zerfressene Mäntel, wurmstichige Stühle und einen alten Kinderschlitten. In einem von Schimmel bedeckten, von Mäusen angenagten Koffer lag ein altes Fotoalbum. Die Bilder darin waren stockfleckig, feucht. Fast alle zeigten Kinder. Babys auf einem Lammfell, Einschulung, Konfirmation. Auf einem standen 5 Geschwister hintereinander, der Größe nach aufgestellt. Das Jüngste konnte kaum stehen, trug nichts als ein Windelpaket und hielt sich am etwas größeren Brüderchen davor fest. Die Erste in der Reihe war etwa 10. Ihr Gesicht war ernst, dem Fotografen zugewandt. Das letzte Foto im Album zeigte dieses Mädchen ein paar Jahre später im dunklen Konfirmationskleid. Keine Schleife mehr in den festgeflochtenen Zöpfen, aber immer noch dieser ernste, fragende Blick. Es war keine Studioaufnahme, sondern ein kleines, gar nicht schlechtes Amateurfoto, im Freien fotografiert vor der Schuppenwand, die ich sofort erkannte. Der kleine Baum daneben musste unser Nussbaum sein, inzwischen größer als der Schuppen selbst. Ich nahm das Album mit, als ich zum Inspektorhaus ging, Wasser holen. Die alte Auguste blätterte überrascht darin. »Das sind Paul Peters sin Görn«, sagte sie und zählte die Namen der Kinder auf. Das große Mädchen hieß Marlene. Dann gab sie mir das Album wieder zurück und wandte sich ab. »Das miet de Nummer weg. Wo tau dat noch abbewahren? Was ist aus dem Mädchen geworden?« fragte ich schnell. Augustus Düwe machte eine vage Handbewegung zum Hals. Dann ging sie ins Haus. Was war geschehen? Ein Aufseher des Gutes vergewaltigte sie und ließ sie, um das zu vertuschen, Anfang der 40er Jahre in eine Psychiatrie einweisen. Nach dem schweren Bombenangriff auf Hamburg kam Emma nach Machandl. Ihr Bruder, Arzt in einem Lazarett, hatte ihr von den 8 Kindern eines Witwers geschrieben, die dort allein waren, weil ihr Vater Soldat war. Und weil die älteste Schwester, Marlene, abgeholt worden sei. Einmal besuchte Emma sie in der Psychiatrie. Marlene arbeitete in einem Küchenpavillon. Ich erkannte sie sofort, ich hatte ja ihr Konfirmationsfoto auf der Kommode jeden Tag vor Augen. Und mit ihrem runden Gesicht, ihren blauen Augen, dem hellen Haar erinnerte sie mich sofort an ihre Geschwister. Aber in Marlenes Gesicht lag wie erstarrt ein Ausdruck von Verlorenheit. Mit zwei, drei älteren Frauen saß sie an einem Tisch und putzte Kohlrüben. Als wir vor ihr standen, sah sie gar nicht auf. Ihr Blick blieb leer. Mechanisch bewegte sie ihre Hände. Auf die Worte der Schwester, die mich vorstellte, reagierte sie nicht. »Marlene«, sagte ich, »ich soll dich grüßen von deinen Geschwistern.« Ich nannte ihren Namen. Helga, Marianne, Heinz, Gisela, Klaus, Günther, Christine. Da sah sie auf. Ihre hellen Augen verdunkelten sich. »Und von deiner Freundin Natalia soll ich dich grüßen.« Da ging ein Zittern durch ihren Körper. Sie warf das Messer hin und bedeckte mit ihren Händen das Gesicht. Emma bekam die Erlaubnis, mit Marlene in den Park zu gehen. Ich war mir nicht sicher, ob dieses Mädchen wirklich geisteskrank war, und beschloss, mit ihr umzugehen wie mit einer normalen jungen Frau. Wir suchten eine abseits gelegene Parkbank und ich erzählte ihr von mir, wie ich nach Machandl gekommen war. Ich war selbst erstaunt, so viel hatte ich noch nie von mir erzählt, seit ich Hamburg verlassen hatte. Sie hörte zu, ich sah an ihrem Gesicht, dass sie ganz genau zuhörte, aber sie sagte lange kein Wort. Ich packte den Korb aus, gab ihr die Kirschen, den Kuchen, die Handtücher, das Nachthemd. Auch ein Stück Seife aus dem Paket der Hamburger Tante hatte ich ihr mitgebracht, eine Kostbarkeit im 5. Kriegsjahr. Ein wenig enttäuscht war ich, wie wenig sie das alles beachtete. Nur den Stein, das schiefe blau-grün glasierte Herz von Natalia, nahm sie mit einem kleinen Freudenruf und legte ihn an ihre Wange. »Machandlstein«, sagte sie. Es war das erste Wort, das ich von ihr hörte. Später fragte ich sie, warum sie hinke. Da brach es aus ihr raus. Ich hatte Mühe, alles zu verstehen, weil sie so schnell sprach und weil ihre Stimme rau war, ungeübt. Sie schob ihr Becken vor, ihre Hände waren im Schoß vergraben, der nur durch den dünnen Stoff der Anstaltskleidung geschützt schien. »Hier haben sie mich operiert«, flüsterte, krächzte sie. »Alles herausgeschnitten. Ich werde keine Kinder haben. Niemand wird mich heiraten, wenn ich herauskomme.« Ich erfuhr, dass alle jüngeren Frauen in ihrem Saal sterilisiert worden waren. Bei manchen, auch bei ihr, habe es Komplikationen gegeben. Alles sei entzündet. Sie habe Schmerzen beim Gehen. Aber schlimmer noch sei, sie rückte an mich heran und umarmte mich mit ihren dünnen Armen, klammerte sich an mich. Am schlimmsten sei, dass die Frauen aus ihrem Saal verlegt worden seien auf den Sachsenberg. »Dort in Schwerin werden sie totgemacht«, flüsterte Marlene. »Schwester Gudrun, mit der ich mich immer gezankt habe am Anfang, hat das gesagt. Gedroht hat sie mir. Du kannst froh sein, wenn wir dich hier behalten«, hat sie gesagt. »Auf dem Sachsenberg wärst du längst tot.« Marlene stirbt in der Psychiatrie. Jeder im Dorf weiß davon, aber kaum einer spricht darüber. Emma zieht ein Fazit. Alles, was geschehen kann, ist auch in Machandl geschehen. Clara trägt in den nächsten Jahren die wenigen Spuren zusammen und rekonstruiert ihre Geschichte. Sie erzählt aber vor allem ihre eigene in den letzten Jahren der DDR und in den Jahren danach. Ihr Bruder reist 1985 aus der DDR aus, ihre Ehe zerbricht nach der Wende. Am Ende ziehen Natalias Tochter Lena und Jans Freund Herbert in die Kate, in der Clara aber ein Zimmer behält. Was bleibt, ist Wehmut über die Opfer der Vergangenheit und die Hoffnung darauf, aus den Zusammentragen der individuellen Schicksale wie im Märchen vom Machandlbaum neues Leben entstehen zu lassen. Die Heilkraft der Machandl birgt das uralte Wissen um das Geheimnis der Erlösung durch Erinnerung. Über Generationen hinweg ist es im Märchen vom Machandlbaum weitergegeben worden. In der magischen Romanwelt von Machandl entstehen aus umfangreichem historischen Material zwischen Mythos und Realität beseelte Lebensgeschichten. Besonders bewegen Regina Schers starke Frauengestalten wie Emma und Natalia, die der alles beherrschenden Gewalt und dem Tod ihre einfache Menschenliebe und fraglose Hilfsbereitschaft entgegensetzen. Regina Scheer studierte von 1968 bis 1973 Theater- und Kulturwissenschaft war Mitglied des Oktoberclubs, schrieb Texte für ihn und für Rockbands, arbeitete bis 1976 bei der Studentenwochenzeitung Forum und später bei der Literaturzeitschrift Temperamente. Nach 1990 wurde sie bekannt mit einer Reihe von Sachbüchern zur deutsch-jüdischen Geschichte. Dieses Meisterwerk ist ihr erster Roman. Alle Erinnerung ist Gegenwart, schrieb Novalis, und so kann sie heilsam sein. Die Personen ihres Buches erinnern sich, jede aus ihrem eigenen Blickwinkel, und so entsteht in ihrem Erzählen ein Mosaik, das die Geschehnisse in Deutschland vom Beginn der 40er Jahre bis hin zur Zeit nach der Wende widerspiegelt. Wer es liest, erfährt vieles über unser Land und seine Menschen. Und welches Lied passt dazu? Ich habe mich für einen frühen Text von Regina Scheer aus ihrer Zeit im Oktoberclub entschieden. Ich bin wie alle blind geboren. Ausschließlich metaphorisch gemeint, denn es geht weiter. Sehen lernte ich in diesem Land. Als historisches Dokument zeigt es aber auch, welch weiten Weg der Erkenntnis sie bis zu ihrem Roman Machhandel gegangen ist. Die Aufnahme ist während der zweiten Werkstattwoche der FDJ-Singeklubs 1968 entstanden und auf einer Plastefolie veröffentlicht worden. Dass wir sie senden können, verdanken wir Rainer Damaeus, der Rauschen und Knacksen auf wundersame Weise weggezaubert hat. Danke.
Ich bin wie alle blind geboren, sehen lernte ich in diesem Land. Hier hab ich keine Zeit verloren, hier hab ich meine Zeit erkannt. Lernte, die uns hassen, sind nicht plötzlich unser Freund, auch wenn wir sie loben lassen, was uns trennt. Sie sind uns Feind und ich lernte aufzupassen. Ich bin wie alle blind geboren, sehen lernte ich in diesem Land. Hier hab ich keine Zeit verloren, hier hab ich meine Zeit erkannt. Manches lernte ich verstehen, als ich fragte, wem es nützt, die vor einem Gitter stehen, hören, dass es vom Abgrund schützt und das zwingt sie hinzusehen. Ich bin wie alle blind geboren, sehen lernte ich in diesem Land. Hier hab ich keine Zeit verloren, hier hab ich meine Zeit erkannt.